Die ist sowas von vorbei. Wenn alle Frauen auch nur 3 Stunden lang nichts tun würden, würde alles zusammenbrechen.
Feminismus bedeutet für mich ein Bewusstsein für die Herrschaftsverhältnisse und innerhalb dieser Herrschaftsverhältnisse das Erkennen der Diskreditierung der Frau.
Frauen, junge Frauen, Mädchen brauchen starke Vorbilder, um dieses andere, sie zurückhaltende, sie abwertende zu überwinden.
Wie männlich dominiert ist unser Geschmack?
Ich würde mir wünschen, dass Männer verstehen, dass sie, damit die Welt eine gleichberechtigtere wird, ihren Beitrag leisten müssen.
Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und wieder eingeschalten habt. Und es gibt heute keine neuen Steady SupporterInnen, aber ich möchte mich bei allen bedanken, die Große Töchter schon länger supporten, denn dank euch kann ich diesen Podcast weitermachen. Wenn ihr Große Töchter auch supporten wollt, dann könnt ihr das auf Apple Podcasts oder auf Steady. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. In der heutigen Folge ist Boris von Heesen zu Gast. Boris von Heesen ist Männerberater und Autor. Er hat die beiden Bücher Was Männer kosten, der hohe Preis des Patriarchats und Mann am Steuer, wie das Patriarchat die Verkehrswende blockiert, geschrieben. Und beide sind im Heine Verlag erschienen und über beide unterhalten wir uns heute auch. Leider gab es dieses Mal auch, wie schon bei der letzten Folge, ein kleines technisches Problem meinerseits. Aus irgendeinem Grund hat nämlich mein Mikro nicht funktioniert. Das ist schon während der Aufnahme der letzten Folge passiert. Da hat irgendwann während der Folge, also mittendrin, plötzlich die Technik aufgegeben und plötzlich hat mein Mikro total übersteuert. Das habe ich während der Aufnahme nicht gehört. Da hat alles normal geklungen. Aber dann in der Postproduktion ist mir aufgefallen, dass die Spur leider komplett verzerrt und übersteuert ist und ich konnte das leider nicht mehr wirklich retten. Und diese Folge hier habe ich gleich nach der letzten aufgenommen und da besteht genau dasselbe technische Problem, nämlich dass meine Spur total übersteuert und verzerrt ist. Ich habe versucht, es so gut wie möglich auszubügeln in der Postproduktion, aber wenn die Audioqualität mal so schlecht ist, kann man da leider sehr wenig machen. Again, ich hätte es mit AI erledigen können, vermutlich. Das wollte ich dann aber aus Prinzip nicht. Und ich wollte euch aber gleichzeitig auch diese Folge nicht vorenthalten. Deshalb leider jetzt mit zumindest meinerseits sehr schlechter Audioqualität. Aber es ist ohnehin viel wichtiger, was meine Gäste sagen. Also ihr könnt auch gern bei meinen Fragen vorspulen, wenn ihr es unangenehm zu hören findet, wie verzerrt es klingt. Und einfach Boris zuhören. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Freude mit der heutigen Folge. Ja, hallo lieber Boris. Vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast für Große Töchter. Ich beginne alle meine Folgen immer mit einer Frage an meine Gäste und zwar mit der Frage, wer bist du und was machst du? Weil ich es immer ganz spannend finde, wenn sich Leute so ein bisschen selber vorstellen.
Ja, ich bin Boris von Heesen, ich bin 56 Jahre alt. Ich habe 2 erwachsene Kinder, bin zum zweiten Mal verheiratet und beruflich mache ich parallel verschiedene Dinge. Zum einen leite ich einen Jugendhilfeträger in Darmstadt, in der Nähe von Frankfurt. Dann betätige ich mich auch noch als sogenannter Männer-, Jungen- und Gewaltberater. Da geht es im Grunde genommen darum, Jungen und Männer in Krisensituationen zu begleiten, die häufig Gewalt ist, die sie ausüben, manchmal auch, wenn sie Gewalt erfahren. Und ja, ich betätige mich auch noch als Autor, wenn ich von Dingen überzeugt bin, dass ich glaube, dass die Eingang in ein Buch finden sollten, dann setze ich mich hin und schreibe auch Bücher. Und das habe ich ja jetzt, 2 Bücher habe ich jetzt veröffentlicht bei größeren Verlagen.
Genau, und das erste Buch hieß bzw. heißt Was Männer kosten, der hohe Preis des Patriarchats. Was kosten denn Männer?
Also die Berechnung, die ich angestellt habe, und die sind sehr konservativ, weil die beziehen sich nur auf amtliche Statistiken, öffentliche Kostendaten, also da ist nichts geschätzt, sondern ich habe nur mit Daten gearbeitet, die da waren. Und da sind die Mehrkosten, die Männer verursachen, liegen bei 63 Milliarden Euro jedes Jahr. Und ich habe das so gemacht, dass ich geguckt habe, in den bestimmten Bereichen, die die Gesellschaft belasten, wie zum Beispiel im Straßenverkehr, wie zum Beispiel in Gefängnissen. Und habe ich geguckt, welche Kosten verursachen Frauen, welche Kosten verursachen Männer und habe die voneinander abgezogen. Und diese 63 Milliarden Euro sind dann die Mehrkosten, die jedes Jahr entstehen. Und konservativ ist es deshalb, weil es gibt ganz viele Bereiche, für die keine verlässlichen Kostendaten zur Verfügung stehen oder man kann sie nicht verlässlich auf die Geschlechter verteilen, wie zum Beispiel Steuerhinterziehung. In Deutschland gibt es mehrere Schätzungen, die davon ausgehen, dass 100 Milliarden Euro jedes Jahr an Steuern hinterzogen werden und wir ahnen natürlich oder wir nehmen an, dass der Großteil von Männern hinterzogen wird. Die haben eine schlechtere Steuermoral. Von daher ist es eine sehr konservative Rechnung. Mhm.
Das Buch bewegt sich ja eben durch diese verschiedenen Bereiche, wie du schon gesagt hast. Also das eine ist eben männliche Gewalt und was die auslöst an Kosten. Da gibt es ja auch ganz viele Folgekosten dann im Bereich auch Gesundheitssystem. Also was bedeutet das für das ganze Sozialsystem auch, wenn dann Gewaltopfer betreut werden müssen, Frauenhäuser, Beratung. Dann gibt es ja noch diesen ganzen Aspekt von gab ja häusliche Gewalt. Was bedeutet das für die Kinder? Die brauchen ja dann auch oft ganz lang Behandlung, psychologische Behandlung und so weiter und so fort. Arbeitslosigkeit, Traumata, Krankheit. Was gibt es denn noch für Bereiche, wo eigentlich müsste man ja sagen, du verwendest den Begriff toxische Männlichkeit in dem Buch ja nicht, aber es ist eigentlich patriarchale Männlichkeit, die diese Kosten verursacht. Welche Bereiche gibt es denn da, abgesehen von dem Thema Gewalt?
Genau, zu dieser Begrifflichkeit toxische Männlichkeit. Ich glaube schon, dass es toxische Männlichkeit gibt, wenn sie wirklich systemisch verwendet und eingesetzt wird. Nehmen wir jetzt zum Beispiel das System Trump, das halte ich für eine absolut toxische Männlichkeit. Ansonsten sage ich immer, das ist toxisches männliches Verhalten. Und ich spreche da auch immer als Mann, der selbst in dieser Gesellschaft sozialisiert ist, der sein ganzes Leben lang schon eingeflüstert bekommt, wie er sich zu verhalten hat, um als Mann anerkannt zu werden. Und das führt halt dann leider manchmal zu diesen ungesunden Verhaltensweisen. Und ich sage auch immer, dass ich versuche es immer irgendwo, wenn ich darüber spreche, einzuflechten, dass die Zahlen natürlich ein Trick sind, um die Schieflage der Geschlechter mal stärker auf die Agenda zu bekommen, weil einfach enorme Schäden entstehen und weil unheimlich viele Menschen darunter leiden. Und das ist immer so mein Clou, den ich sage, auch die Männer leiden unter dem System, auch die müssen daran tragen und damit versuche ich sie wieder, erstmal erschrecke ich sie natürlich mit dem Titel, aber danach versuche ich sie wieder mit ins Boot zu holen. Und zu deiner Frage, welche Bereiche ich mir noch angeschaut habe, also ich habe mir zum Beispiel dort, wo ich auch tätig bin, die Kosten in der Jugendhilfe angeschaut, das wird sehr stark von Männern dominiert. Ich habe mir den Bereich der Kosten durch Fußball-Hooligans, ist einfach ein zu 100% männliches Problem in Deutschland angeschaut. Samstags traut man sich manchmal gar nicht mehr in den ICE, weil dann irgendwelche Rotten von Männern mit Bierkästen einfallen. Und die werden dann auch häufig gewalttätig. Und ich habe mir die Wirtschaftskriminalität angeschaut und ein ganz, ganz wichtiger Bereich, weil der mit Männlichkeit ganz eng verzahnt ist und all den Konsequenzen, die dann hinten raus passieren, da geht es um Männlichkeit und Sucht. Und da habe ich mir den Alkohol angeschaut, da habe ich mir die Zigarettenkonsum angeschaut und auch illegale Drogen und die Glücksspielsucht. Mhm.
Genau. Was mich auch überrascht, ist, dass Diebstähle auch scheinbar öfter von Männern begangen werden. Und was ich auch besonders spannend finde, ist eben der ganze, das hast du kurz schon mal angesprochen, der ganze Bereich der Wirtschaftskriminalität, die ja auch sehr männlich dominiert ist.
Genau, also bei den Diebstählen, das Spannende ist da, und das ist eigentlich bei fast allen Statistiken, die ich in Deutschland finden konnte, je heftiger in einem Tatbestand das Vergehen, desto höher ist der Männeranteil. Also wenn wir zum Beispiel Ladendiebstähle anschauen, überwiegen die Männer nur knapp, aber wenn wir zum Beispiel schweren Raub anschauen, dann ist der Männeranteil meist über 90%.
Wie erklärst du dir das?
Wie erkläre ich es mir? Ich würde sagen, es sind natürlich diese Stereotypen, die Männer eingeflüstert werden, im Notfall dann auch Gewalt anzuwenden. Und es ist ja eine enorm gewaltvolle Übergriff, wenn ich irgendjemandem die Tür eintrete und den dann beraube, sage ich jetzt mal. Und das ist eine Erzählung, die Jungs ganz früh kriegen. Am Ende musst du dich wehren, werde ich doch, so ungefähr. Und das wird immer wieder erneuert und je nachdem, in welche Kreise ich komme, wenn ich keine guten Vorbilder in meinem Leben habe, dann, ja, dann kann es passieren, dass jemand auf die schiefe Bahn gerät und dann in so einer Statistik auftaucht. Und das ist, by the way, auch in der Verkehrsstatistik, das zweite Buch, das ich geschrieben habe, beschäftigt sich ja vornehmlich mit diesem Thema. Und da kann man auch sagen, je krasser die Verkehrsverstöße sind, desto höher ist der Männeranteil. Und es ist zum Beispiel bei Führerscheinentzügen, also wenn der Führerschein wirklich abgegeben werden muss, da liegt der Männeranteil in Deutschland bei knapp 92%. Also kaum Frauen verlieren in Deutschland ihren Führerschein. Und das muss ist in Deutschland als dieser Autonation schon echt schwierig, seinen Führerschein zu verlieren. Da musst du echt schon ein paar Dinge an den Tag legen, die sind wirklich krass. Und es sind dann 92% der Männer. Aber du hattest noch nach der Wirtschaftskriminalität gefragt.
Ja.
Genau. Ist natürlich, natürlich könnte man jetzt sagen, die Männer durch patriarchale Strukturen sitzen sie an den Spitzen und deswegen können sie diese Straftaten begehen. Aber interessant ist, dass das, was ich zusammengetragen habe vom Bundeskriminalamt, wo es wirklich sehr gut nach Geschlecht getrennt ist, da geht es immer nur um solche Fälle, wo die Polizei involviert war. Die großen Wirtschaftsstraftaten, die wir alle kennen, wie zum Beispiel der Dieselskandal, der Wirecard-Skandal, wo ja auch Jan Masalek aus Österreich ganz stark involviert war, oder auch der Cum-Ex-Skandal, insgesamt die Geschichte der großen Wirtschaftsstraftaten, wo es um zweistellige Milliardenbeträge geht, die wird von Männern dominiert. Und das sind wirklich, wenn man da genau reinschaut, Cum-Ex ist so ein Beispiel, das sind Männerbünde, die auch, da gibt es teilweise dokumentierte Gespräche, die dann im Grunde genommen zusammensitzen und aushecken, wie sie den Staat, man muss es so sagen, berauben können. Mhm. Das ist ein sehr, sehr männliches Verhalten.
Mhm. Ich wollte dann ohnehin zu sprechen kommen auf dein zweites Buch, was Männer kosten, weil eben das Thema Verkehr ein weiterer so ein Fakt, das zweite Buch Männer am Steuer, so, weil eben das Thema Verkehr ja auch eines ist, wo Männer sehr viel kosten oder männliches Verhalten sehr viel Kosten verursacht. Aber ich wollte dich zuerst noch fragen, warum du das Buch aufgezogen hast, weil es ist ja eigentlich eine Patriarchatskritik, ne? Und die Frage ist, warum sind also so ökonomische Argumente, warum sind Geld, warum sind Kosten, die anfallen, für dich ein geeignetes Argument, um gegen patriarchale Verhältnisse anzuargumentieren? Ich habe nämlich so ein paar Rezensionen der Bücher gelesen und das kam ganz oft so als Kritikpunkt. Also warum man denn sozusagen ökonomische Argumente überhaupt in den Mittelpunkt stellt. Und ich persönlich finde ökonomische Argumente in dem System, in dem wir sind, manchmal ganz sinnvoll, aber ich wollte einfach deine Gedanken dazu hören, warum du das so ins Zentrum stellst.
Ja, genau. Also es gibt immer wieder, meistens von Männern, die dann sagen, das kann man doch nicht machen. Das ist doch unethisch. Ja. Und ich sage dann, also erstmal, warum habe ich dieses Buch geschrieben? Ja, ich arbeite mit Männern, ich arbeite mit Jungen, ich bin selbst ein Mann. Ich möchte, dass es allen in der Gesellschaft besser geht, am Ende den Männern auch. Und wenn ich so einen Wurf mache wie dieses Buch, dann habe ich das Ziel, dass es für unsere Gesellschaft, für unser gesellschaftliches Leben besser wird. Dass wir schauen, was können wir besser machen. Und da finde ich, ist das ökonomische Besteck wertvoll, wenn es dazu dient, den Status quo in irgendeiner Weise, versuche jetzt mal ein bisschen vorsichtig zu sein, einen Impuls zu geben. Ja? Und diesen Impuls, den gab es einfach noch nicht. Und in dem Moment, wo ich natürlich den Männern mal den Spiegel vorhalte und sage, okay, guck mal, das sind die Konsequenzen durch Gefängnisaufenthalte, durch Suchterkrankungen, durch ungesunde Ernährung, die wir auch alle irgendwo in uns haben. Wir können nichts dafür, wir können aber was versuchen, dagegen zu tun, jetzt, wo wir es dann wissen. Das ist ein, finde ich, geeignetes Argument und eine Maßnahme, um ja wie so einen kleinen Schockeffekt zu erzeugen, damit wir weiter über dieses Thema reden, weil die Gefahr so ein bisschen besteht, und das ist das, was ich auch ganz oft erlebe, dass viele Männer, auch ein paar Frauen natürlich, es nicht mehr hören können und sich abschotten. Und dann haben wir zwei Parallelwelten, dann haben wir so diese klassischen Bubbles, in denen wir leben. Und das ist das, ich will nicht einfach in der Bubble sein, ich möchte raus aus der Bubble. Ich freue mich über jeden Mann, der zu einer Lesung kommt, der auch mit einer Faust in der Tasche kommt von mir aus, mit dem ich aber dann diskutieren kann über diese Themen. Und das passiert tatsächlich relativ häufig. Also Es ist ein Instrument zur Provokation, ohne Frage, aber auch ein Trick, um dann die Menschen, die davon betroffen sind, für das Thema neu zu sensibilisieren. Und meiner Meinung nach ist es auch für die Bewegung der Gleichstellung, nennen wir sie mal so, sind es einfach unheimlich starke Argumente. Ja? Es sind einfach unheimlich starke Argumente, dass wir sagen, so kann es doch nicht weitergehen. Ja? Dass Männer so viele Schäden verursachen, trauen wir ihnen so wenig zu, dass wir sagen, sie sind sowieso, so sind Männer halt, müssen wir nicht aktiver und mehr machen. Und ich bin nicht der Erste, der diesen Ansatz gewählt hat. Ein Jahr vor mir, wir haben irgendwie parallel geschrieben, als die Idee entstanden ist, war das Buch in Frankreich noch nicht raus von Lucille Peytavin, die hat ein Buch geschrieben, Les Cues de la Virilité, die Kosten der Männlichkeit, so könnte man es übersetzen. Und die hat das auf eine ganz ähnliche Art gemacht und hat für Frankreich 95 Milliarden Euro berechnet an Gesamtkosten, ist da sehr stark von den Kosten des Innenministeriums ausgegangen. Und auch dort ist diese Debatte, auch ihr ist dieser Vorwurf immer wieder gemacht worden und auch sie hat immer wieder gesagt, um die Diskussion ums Patriarchat am Laufen zu halten oder sie wieder ernsthaft in den Diskurs der Gesellschaft reinzurücken, müssen wir mit den Argumenten des Systems, des Kapitalismus agieren. Und ich kenne diese Kritik, aber es funktioniert trotzdem gut, wenn ich jetzt mal so Revue passieren lasse, wer alles Interesse an diesem Thema gewonnen hat. Ich bin jetzt zum Beispiel gerade sitze ich hier im Sauerland in der Stadt, aus der unser Kanzler kommt, Friedrich Merz in Arnsberg, und darf morgen einen Vortrag für die Frauenberatungsstelle halten, die das Thema unheimlich spannend finden. Und wir diskutieren dann darüber und vielleicht auch konstruktiv kritisch. Aber das ist das, was ich so wichtig und schön finde, dass ich als Mann, der davon überzeugt ist, dass wir eine geschlechtergerechte Gesellschaft brauchen, eine faire Gesellschaft, von diesen Frauen eingeladen werde und gehört werde mit diesen Argumenten. Und das ist so meine Hoffnung und das erlebe ich auch in meiner Arbeit. Da werden Brücken gebaut, um gemeinschaftlich an diesem Projekt Gerechtigkeit in der Gesellschaft zu arbeiten.
Als Person, die auch Bücher schreibt, mache ich immer wieder die Erfahrung, dass, also auch Bücher zum Thema Feminismus und Gleichstellung an, mache ich immer wieder die Erfahrung, dass zu meinen Lesungen eigentlich fast nur Frauen kommen. Also in letzter Zeit habe ich das Gefühl, das ändert sich so ein bisschen, aber grundsätzlich sind einfach wirklich so 99% Frauen in meinem Publikum. Welche Erfahrungen machst du da? Also kommen auch Männer?
Ja, also es schwankt sehr natürlich von der Zielgruppe. Wenn ich irgendwie, keine Ahnung, vom AStA in Tübingen eingeladen werde, dann ist es eine andere Struktur, als wenn ich ich vermute mal morgen, wird einfach aus fachlichen Gründen werden viel mehr Frauen da sein, weil die betreiben auch ein Frauenhaus, da dürfen ja gar keine Männer hin. Ja. Aber ich würde sagen, im Schnitt ist der Männeranteil bei 25%. Und jetzt beim neuen Buch kommen noch mehr Männer, weil es natürlich nicht so schmerzhaft ist, der Titel, was Männer kosten, der schockiert einfach viele, ist meine Erfahrung, was ich total schade finde. Aber es gibt einfach ganz viele progressive Männer in der Verkehrsbewegung, die einfach sagen, so kann es nicht weitergehen und die schwören aufs Fahrrad und die sehen das auch. Und da würde ich sagen, ist der Anteil jetzt immer so bei 30-40% gewesen. Aber gerade auch beim ersten Buch habe ich schon das Gefühl, dass Männer sind, die gemeinsam mit ihren Frauen kommen. Ob sie jetzt mitgebracht werden oder ob sie wirklich selbst motiviert kommen, das weiß ich nicht, aber die kommen und die beteiligen sich auch an der Diskussion und ich habe immer einen guten Teil Männer, die wirklich aggro sind und die dann versuchen, mit mir in den Diskurs zu gehen und das ist total okay. Ja? Und ich bin da sehr gewandt und ich habe es sehr, sehr häufig erlebt, dass die wirklich mit der Faust in der Tasche kommen. Die entspannen sich dann, wenn sie hören, hey, den Männern geht es doch auch scheiße mit dem System, es kann doch nicht so weitergehen. Und dann kriegen sie plötzlich, ich irritiere die halt mit meiner Sichtweise, weil ich jetzt nicht nur, ich schlage nicht auf die Männer drauf, sondern ich sage zu denen relativ schnell im Buch, hier, es muss doch was passieren. wir müssen doch da mitmachen, sonst sterben unnötig Menschen, wir sterben unnötig, wir verlieren Lebenszeit, wir verlieren Lebensqualität, wir lernen unsere Gefühlswelt nicht kennen, all diese dramatischen Dinge, um ein gutes Leben zu leben. Und da kriege ich die meisten schon auf meine Seite. Also es gibt einfach viele Männer, denen der Feminismus Angst macht. Ja? Und wenn dann ein Mann kommt und darüber redet, dann finden die das, glaube ich, schon mal interessant. Dann ist der Schritt leichter. Das ist meine These. Ja? Und das ist eins meiner Lieblings... Also wenn irgendjemand den Feminismus anfängt zu kritisieren, das ist für mich immer so eine wunderbare Einladung, mit Männern und auch mit Frauen, es sind wirklich nicht nur Männer, mal über den Feminismus zu reden. Was ist das überhaupt? Und was bedeutet eigentlich Feminismus? Was ist die Idee dahinter? Und das gelingt mir, glaube ich, ganz gut, weil ich als Mann für die irgendwie jetzt, ich sage es jetzt mal, bei dem Thema eine Irritation bin. Und deswegen trauen sie sich da eher hin, würde ich sagen.
Ja. Wollen wir vielleicht mal über dein neues Buch sprechen, denn wie gesagt, einer der Punkte, in denen Männer ja sehr viel Kosten verursachen, ist das ganze Thema Verkehr. Ja. Und das Buch heißt ja Männer Mann am Steuer, wie das Patriarchat die Verkehrswende blockiert. Und was ich sehr spannend finde, ist, dass Mann am Steuer ja sehr mehrdeutig ist eigentlich, weil damit sind Männer gemeint, die tatsächlich im Auto, also im wörtlichen Sinne im Auto am Steuern sitzen. Aber Mann am Steuer sind auch die Männer, die in der Politik am Steuer sitzen,
genau.
die in auch Wissenschaft, also du beschreibst dann auch Forschung, also die auch im Bereich Wissenschaft am Steuer sitzen, die in Lobbys am Steuer sitzen und die in der Wirtschaft am Steuer sitzen. Das heißt, es ist eigentlich mehrdeutig gemeint auch. Wollen wir vielleicht auch diese Ebenen mal kurz durchgehen? Also die Männer, die direkt am Steuer in Autos sitzen. Wie sitzen denn Männer anders am Steuer als Frauen und in welchem Ausmaß anders? Und ja, also wie würdest du da die Unterschiede festmachen und warum verursacht das Kosten?
Also erstmal, ich glaube, das ist so eine Sache, die viele in Deutschland und ich glaube in Österreich, ich hatte jetzt ja eine Veranstaltung dort, nicht so richtig ahnen. Das ist total verrückt, wenn man so das Verkehrswesen anschaut, wie das von Männern dominiert wird. Deswegen sage ich dieses, wie du auch gesagt hast, das Doppeldeutige. Es gab in Deutschland noch nie eine Verkehrsministerin. Der Verkehrsausschuss, da sitzen 83% Männer. Es gibt kaum Frauen, die Staatssekretärinnen sind und das zieht sich dann durch. Die Automobilindustrie, da gibt es Frauen in Vorständen wirklich in homöopathischer Dosis, ganz, ganz selten. Die Autolobby, der ADAC, da sind mittlerweile mehr Menschen Mitglied als in der katholischen Kirche in Deutschland, 22 Millionen. Wow. Da sitzt weder im Vorstand noch im Präsidium eine Frau. Und die vertreten natürlich eine Verkehrspolitik, die total für pendelnde Männer gemacht ist. Und wie du sagst, Wissenschaft und Studium wird auch in diesen autobezogenen Fächern enorm von Männern und jungen Studierenden, männlichen Studierenden dominiert. Und das kommt dann natürlich irgendwann an in der Art und Weise, wie ich Autos wahrnehme, wie ich denke, wie ich ein Auto kaufe, nämlich ein besonders großes, lautes, statusorientiertes Auto. Männer haben in die 80% der Fahrzeuge in der größten Fahrzeugklasse werden von Männern, sind auf Männer zugelassen und werden auch von ihnen gefahren. Und wer große und schnelle Autos fährt, kommt natürlich irgendwann häufiger in der Unfallstatistik vor und taucht dann auch in diesen Punktestatistiken auf, der Ordnungswidrigkeiten, der Straftaten. Das ist also eine total verrückte Geschichte. Die Kosten, du hast die Kosten angesprochen, die Mehrkosten, die Männer im Straßenverkehrswesen verursachen, und da habe ich mir die Unfallstatistik hauptsächlich angeschaut, sind 14 Milliarden Euro pro Jahr an Mehrkosten. Und verrückt, sage ich immer, ist es deshalb, weil ich sage, bevor wir über eine Mobilitätswende reden, bevor wir die wirklich versuchen, an den Start zu bekommen, müssen wir über die Geschlechterfrage in den entsprechenden Gremien reden, die in Deutschland, Österreich und auch in anderen Ländern natürlich die Verkehrspolitik gestalten. Wenn da immer nur Männer drin sitzen, die männlich sozialisiert sind und immer so diesen Blick als pendelnder Autofahrer zur Arbeit haben, dann wird sich an der Mobilitätswende nichts ändern. Wir müssen an die Gremien ran, wir müssen da paritätische Besetzungen haben. Alle Menschen, die sich im Straßenverkehr bewegen, müssen da angemessen vertreten sein. Und dann kann sich, glaube ich, dann kann eine Mobilitätswende oder Verkehrswende gelingen.
Wenn wir mal zu den Männern kommen, die Autofahren, ja, also ja. Warum ist denn Autofahren so ein männlich dominiertes Feld oder warum ist es auch so assoziiert mit Männlichkeit? Das ist mal die eine Frage und dann aber auch so, warum sind denn Männer im Straßenverkehr so ein Problem?
Also erstmal sage ich immer, dass das Auto ist wie so eine eignet sich perfekt, die patriarchale Geschichte weiterzuerzählen, ja. Sei laut, sei dominant, sei machtvoll, sei statusorientiert, sei konkurrenzorientiert und messe dich mit anderen. Und dafür eignet sich nichts besser als diese Ritterrüstung, in die ich einsteige und mit der ich der Welt zeige, guck mal, wer ich bin. Was ja total traurig ist, weil ich sage immer, ich will nicht wissen, was du für ein Auto hast, sondern ich will wissen, wer du bist. Das macht es einfach ganz vielen Männern schwer, erstmal überhaupt zu sehen, welchen Einfluss das Automobil auf ihr Leben hat. Da werden die überhaupt nicht sensibilisiert für dieses ganze Thema. Dieser Metallkasten um uns rum, der symbolisiert auch so ein bisschen so dieses, Männer haben so einen ganz schlechten Zugang zu sich selbst und zu ihrer Gefühlswelt. Deswegen sind sie häufig auch so gefühllos anderen Menschen gegenüber. Und das Auto ist wie so ein Symbol, das nochmal um sie herum, wie so eine Ritterrüstung, sie von der Welt abschottet. Das ist, glaube ich, so dieser Grund, warum es für Männer so wichtig ist. Wie verhalten sie sich? Man muss es wirklich so sagen, sie mit diesen großen Fahrzeugen, und wer ab und zu mal im Straßenverkehr unterwegs ist, erlebt es wirklich. Ich bin heute hier mit einem Carsharing-Auto hergekommen, weil die Bahnverbindung nicht so gut ist. Und du musst nur ein bisschen zu lange auf der linken Spur in Deutschland fahren, dann dauert es nicht lange, bis irgend so ein riesen Protzauto kommt, das sehr machtvoll ist und sehr viel Macht ausstrahlt und mich versucht, von der linken Spur wegzublinken. Und das macht sich dann halt auch bemerkbar bei diesen ganzen Statistiken. Männer haben grotesk viele Punkte in Flensburg, wo diese Punkte in Deutschland gesammelt werden, haben ganz viele, die ganzen Straftaten im Straßenverkehr werden zu knapp 90% von Männern dominiert. Also wenn es dann zum Beispiel zu körperlichen Auseinandersetzungen im Straßenverkehr kommt oder wenn jemand ohne Führerschein fährt, das sind über 90% Männer involviert. Dieses risikoreiche, risikohafte Fahren mit besonders großen Fahrzeugen führt dann dazu, dass sie auch viel häufiger in der Unfallstatistik auftauchen. Sie sterben häufiger, aber sie sind auch häufiger die Hauptverursacher insgesamt von dramatischen Unfällen. Es gibt eine sehr beeindruckende Zahl, die auch nochmal so dieses Zusammenspiel von Alkohol, Automobilität und Männlichkeit ausdrückt. Eine Statistik, die sagt, wenn der Hauptverursacher eines Unfalls im Kfz alkoholisiert war, und jemand bei dem Unfall gestorben ist, dann waren das 95% der Fälle in Deutschland Männer, die da am Steuer saßen. Das muss man sich mal vorstellen. 95%, also an die 100% Männer, die hier alkoholisiert so schlimme Unfälle verursachen, dass Menschen sterben.
Das ist wirklich, das sind enorme Zahlen. Da stellt sich die Frage, stellt sich mir sogar die Frage, sollten Männer nicht irgendwie zusätzlich irgendwelche Fahrsicherheitstrainings absolvieren und irgendwelche Kurse absolvieren, wenn sie einen Führerschein machen, weil sie offenbar auf der Straße eine extreme Gefahr darstellen. Also es klingt ja fast so, als wären es ist ja auch so, dass Straßen viel sicherer werden, wenn einfach Frauen hinterm Steuer sitzen würden in einem viel höheren Ausmaß als Männern.
Absolut. Also es würde natürlich einen riesen Aufschrei geben und dass Diskriminierung geschrien werden. Ja, das ist selbstverständlich, aber ich finde, es fängt halt schon viel früher an, dass wir diese Statistiken werden ja totgeschwiegen. Die sind zwar da, aber die findet man nicht so leicht. Die musste ich in diesen Archiven vom Kraftfahrtbundesamt und vom Statistischen Bundesamt raussuchen. Und das ist ja mein Appell zu sagen, wir müssen diese Zahlen an die Öffentlichkeit bringen. Einmal im Jahr muss es mindestens eine Pressekonferenz geben von diesen Ämtern, die diese Zahlen verwalten, und es muss auf die Schieflage der Geschlechter hingewiesen werden. Und damit meine ich nicht, dass es abwertend geschieht. Man kann auch das konstruktiv gestalten. Hier sterben Menschen, hier entstehen Dramen, die ein Leben lang nachwirken. Und solange wir aber nicht über diese Zahlen reden, gibt es überhaupt gar kein Bewusstsein dafür. Ich gehe davon aus, dass der Großteil der Männer wirklich denkt, sie sind die besseren Autofahrer, und es spiegelt sich dann auch nicht in den Statistiken ab. Aber das Gegenteil ist der Fall. Aber solange die Menschen es nicht wissen, wird sich das nicht ändern. Wir müssen einfach dieses Maskuline in der Automobilität durchschlagen, damit sie, also es muss auch cool werden, als Mann mit dem Fahrrad zu fahren oder zu Fuß unterwegs zu sein oder öfter mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Es darf nicht sein, diese Erzählung, dass es besonders männlich ist, wenn ich ein besonders großes Auto habe, die müssen wir irgendwie durchschlagen, weil genau diese Erzählung kommt dann mit dem risikohaften Verhalten in den Statistiken und in den Führerscheinentziehungen an. Und ich bin absolut dafür, dass wir viel höhere Strafen einführen, und zwar so hohe Strafen, dass es finanziell schmerzhaft ist und dass es auch Entzüge gibt, die richtig lange dauern, auch vielleicht auf Lebenszeit, weil dann merken es die Menschen, die besonders rücksichtslos gefahren sind. Aber da wir halt überall Männer haben in diesen Schlüsselpositionen, wird immer ausgebremst in Deutschland, wenn es darum geht, richtig, richtig harte Konsequenzen zu ziehen. Aber im Grunde genommen läuft es auf das hinaus, was du gesagt hast. Die sich besonders rücksichtslos im Straßenverkehr verhalten, müssen besondere Konsequenzen Kauf nehmen. Dazu könnten auch zum Beispiel extra Kurse gehören. Das wären dann in der Regel die Männer.
Mhm. Ja, das Lustige ist ja, also lustig ist es nicht, aber das Spannende ist ja, dass es das Klischee eher sagt, dass Frauen, also das sexistische Klischee sagt ja, Frauen können nicht Auto fahren, ne? Männer sind die besseren Autofahrer, und es ist sehr spannend zu sehen, dass es eigentlich wirklich in einem hohen Ausmaß genau umgekehrt ist.
Absolut, also besonders in diesem Fall der schwerwiegenden Sachschäden, also die größten Kosten verursachen, da schneiden Männer richtig, richtig schlecht ab. Knapp 80% der Kosten in diesem Feld werden von Männern verursacht.
Wie ist denn Verkehrspolitik und Verkehrsplanung androzentrisch und an den Bedürfnissen von Männern ausgerichtet?
Ja, es ist insofern androzentrisch, dass in den Verbänden, die Vorschläge für die Politik machen, wie breit eine Straße gebaut werden muss, wie groß ein Parkhaus gebaut werden muss, wie schmal ein Radweg oder ein Fußweg gebaut werden muss, dass in diesen Organisationen, das ist ein Verein in Deutschland, der heißt FGSV, Verein für Straßen- und Verkehrssicherheit oder Forschungsgemeinschaft für Straßen- und Verkehrssicherheit, da sitzen knapp 87% Männer, die diese Vorschläge unterbreiten, und die haben natürlich diese männliche Sicht wieder, mit dem großen Dienstwagen morgens aus dem Vorort auf die Arbeit zu pendeln, und die priorisieren, ich sage sogar manchmal nicht bewusst bösartig, aber so, weil sie so sozialisiert sind, automatisch die Automobilität, und alle anderen Menschen, die sich im Straßenverkehr bewegen, wie in der Regel in ganz vielen Fällen Frauen und andere Menschen, die viel abgehacktere Verkehrswege haben, weil sie einen Angehörigen pflegen müssen, weil sie noch einkaufen gehen müssen, weil sie einen Teilzeitjob haben, die sind in diesen Gremien nicht vertreten, und deswegen werden deren Perspektiven fließen nicht rein in die Verkehrsplanung. Und wenn wir sehen, dass wir in Deutschland immer noch kein Tempolimit haben, man wehrt sich mit Händen und Füßen dagegen, obwohl die Mehrheit der Bevölkerung schon dagegen ist. Aber wir haben eine männlich dominierte Automobilindustrie, die immer leistungsstärkere und immer größere Fahrzeuge baut. Und die sagt natürlich, unter der Hand natürlich, nicht offiziell, der Politik gegenüber, hey, wenn wir diese Riesenautos verkaufen, dann müssen die Leute die doch auch ausfahren können. Und das ist eine rein männliche, das sind männliche Cliquen, die da zusammensitzen und diese dringend notwendigen Veränderungsprozesse blockieren, die meisten Menschen in diesem Land sogar wollen, aber sie blockieren es trotzdem.
Du verwendest auch den Begriff Autonormativität. Was ist damit genau gemeint?
Ja, das ist ein total spannender Begriff. Gut, dass du ihn erwähnst. Ich versuche ihn sonst immer zu platzieren. Den haben zwei Forscherinnen entwickelt, Professor Urmina Göhl und Ulrike Mausolf. Und der sagt im Grunde genommen, dass das Auto, besonders in Deutschland, auch in den meisten anderen europäischen Ländern, ist die Norm, wird zur Norm erklärt, und alle anderen Fortbewegungsformen werden als Abweichung von dieser Norm betrachtet. Und Diese Autonormativität ist dann so stark ausgeprägt, es ist so normal, dass das Auto so eine Dominanz hat, dass es niemand mehr merkt. Also ich gehe raus auf die Straße, alles ist komplett zugeparkt. Dort, wo ich lebe, man kommt manchmal gar nicht mehr zu Fuß durch. Aber keiner macht sich wirklich Gedanken darüber, weil wir uns so daran gewöhnt haben, dass da Autos rumstehen, die im Übrigen in Deutschland zumindest durchschnittlich 93% der Zeit rumstehen und nur 7% fahren und so die Innenstädte belasten und niemand macht sich mehr Gedanken. Oder ein anderes Beispiel für Autonormativität ist, dass Autofahrer vollkommen selbstverständlich im urbanen Raum hupen, um auf irgendwas aufmerksam zu machen. Aber die alte Dame, der Mensch mit Behinderung, die Mutter mit Kind, die erschrecken sich dann zu Tode, weil das Auto ist ja, die Hupe ist ja ein Warnsignal. Und das sind so autonormatives Denken hat betrachtet die Welt aus der Sicht des Automobils und alles, was davon abweicht, wird nicht gesehen wird ignoriert. Und es gibt da auch ja so ein bisschen Parallelen zum Patriarchat. Also wenn man jetzt dann, das Auto hat so eine wahnsinnige Bedeutung. In Darmstadt, wo ich lebe, gibt es 1000 Straßen, ja, ungefähr. Und es gibt 4 Fahrradstraßen. Und man kann sich gar nicht vorstellen, was das für ein Aufstand ist von den Autofahrern, dass diese vier Fahrradstraßen eingerichtet wurden. Also ich empfinde das, diese Privilegien als normal. Ja? Und wenn die anderen Verkehrsmittel auch Rechte bekommen, dann fühlen sich die Autofahrer total benachteiligt. Also ähnlich wie Männer, denen irgendwas, man schafft Gerechtigkeit und sie fühlen sich diskriminiert, weil man ihnen ja jetzt was wegnimmt.
Ja, beziehungsweise ist es ja noch bei weitem nicht Gerechtigkeit.
Ne? Nein, also, Gottes Willen. Wir sind weit davon entfernt. Aber man merkt schon, wenn mal der Versuch gestartet wird, was aufzubrechen, dann gehen sofort alle Lampen an und man ist in Alarmbereitschaft.
Ja. Also ich sehe das auch in Wien. Und Wien ist doch eine Stadt, wo dann schon relativ, also wo der öffentliche Verkehr relativ gut funktioniert und wo auch sehr viele RadfahrerInnen unterwegs sind. Aber da merkt man auch jedes Mal, wenn irgendein neuer Fahrradweg gebaut wird oder wenn vielleicht sogar eine Straße zur Fußgängerzone wird statt einer Autostraße, ist es immer, also es wird behandelt, als wäre das der absolute Weltuntergang.
Ja.
Das finde ich sehr spannend. Es gibt auch einen irrsinnigen Hass auf RadfahrerInnen. Das finde ich auch immer sehr spannend, weil es ja wirklich auch aus dieser Perspektive, also dieser Hass aus einer Perspektive irgendwie empfunden wird, dass die Straße eigentlich einem gehört. Also dass der Straße, also ich als Autofahrerin, mir gehört diese Straße ja und dann kommen die blöden Radfahrer und sind da im Weg. So, ne? Also es ist schon, also deshalb finde ich diesen Begriff auch so gut mit der Normativität, weil man eben, weil es da gar keine, wie soll ich sagen, keine Wahrnehmung gibt davon, wie sehr man eigentlich selber privilegiert ist und wie sehr man eigentlich selbst davon ausgeht, dass einem diese Stadt gehört. So.
Genau, ja. Und es ist ein gutes, da kann man ein sehr schönes, konstruktives Argument draus machen. Autofahrer sollten sich über jeden Radfahrer freuen, weil dadurch natürlich mehr Platz für sie da ist. Wenn der Radfahrer auch aufs Auto umsteigt, wird es ja noch enger. Ne? Also im Grunde genommen könnte man hier, also wann immer ich das jemanden höre, der sich über die bösen Radfahrer aufregt, sage ich, sei doch froh, dass jemand mit dem Rad fährt. Wenn die alle mit dem Auto fahren würden, würdest du gar nicht mehr durchkommen. Und dann kommen sie so ein bisschen ins Nachdenken.
Wie könnte man denn Straßenverkehr feministischer gestalten und wie könnte man die Mobilitätswende feministisch gestalten? Oder wie wäre denn die Verkehrspolitik anders, wenn sie feministisch wäre oder feministischer?
Also ich glaube, wenn ich jetzt mal als das große Ziel sehe, des Feminismus, der eine geschlechtergerechte Gesellschaft hat, wenn wir... Und das ist natürlich nicht so einfach umzusetzen, aber ich mache gleich ein paar Vorschläge, wie der Weg dahin aussehen könnte. Ich glaube, feministisch wäre eine Mobilitätswende dann, wenn die Menschen, die Gesellschaft abbilden, auch angemessen in den Gremien vertreten wären und diese Politik mitmachen würden und dann intervenieren würden und sagen würden so, nee, wir müssen hier jetzt Menschen mitdenken, die in diesem Stadtviertel zum Beispiel aufgrund von den Benachteiligungen nicht so häufig ein Automobil zur Verfügung haben, sondern auf öffentliche angewiesen sind. Also die Gesellschaft, die in diesem Land lebt, muss in den Gremien angemessen vertreten sein. Wenn da immer nur eine Frau am Tisch sitzt mit 9 Männern, ja, was soll die denn machen? Das geht ja gar nicht. Die kriegt es gar nicht hin. Das heißt, wir brauchen diese angemessene Abbildung in den Gremien. Wie kommen wir da hin? ich mache den Vorschlag, dass wir in Deutschland eine, bisher ist es so, Verkehrserziehung findet in der Grundschule statt. Da kriegt man auf dem Schulhof gezeigt, wie man mit dem Fahrrad durch den Straßenverkehr sich bewegt und das war's dann. Und ich setze mich ein für eine lebenslange Mobilitätsbildung, die schon in der Schule anfängt, im Kindergarten anfängt, die ich würde es nicht, gerne nicht Führerschein nennen, sondern Mobilitätsschein, wo ich in der Fahrschule dann lerne, wie ich gut auch andere Verkehrsmittel verwende, wo wir darüber reden, wer sich wie im Straßenverkehr bewegt, wer die meisten Schäden verursacht, also sensibilisieren. Und das darf dann nicht aufhören bis zum, ich glaube, das Kapitel heißt vom Bobbycar bis zum Rollator. Also bis zur Bahre praktisch müssen wir mit Mobilitätsbildung begleitet werden. Und da müssen immer diese Gerechtigkeitsthemen auftauchen. Wie sind Menschen im Straßenverkehr diskriminiert? Welche Gruppen sind am gefährdetsten? Diese Sensibilisierung, die muss vollkommen selbstverständlich werden. Und die Kosten und die Schäden sind so groß, dass es im Grunde genommen ein Klacks wäre, so eine Organisation aufzubauen. Ich habe das mal ausgerechnet, die hätte in Deutschland wahrscheinlich Kosten in Höhe von 300 Millionen Euro. Und wenn wir über diese 14 Milliarden reden, die Männer mehr an Kosten verursachen, ist das im Grunde genommen nichts. Es wäre eine Investition, die sich wahrscheinlich mittelfristig auszahlen würde.
Was können denn einzelne, vielleicht auch Menschen, die jetzt zuhören, tun, um da irgendwie mitzuwirken in Richtung feministischere Verkehrswende oder Mobilitätswende oder all die Dinge, die du jetzt angesprochen hast? Haben wir da als Individuen irgendeine Wirkmacht eigentlich?
Ich glaube schon. Ich glaube, es fängt mit dem einzelnen Menschen an, einmal mehr vielleicht aufs Fahrrad zu steigen. Also die wenigsten wissen das, dass in Deutschland 25% der Wege zur Arbeit, die mit dem Auto zurückgelegt werden, weniger als 10 Kilometer lang sind. Also hier würde es sich lohnen, aufs Fahrrad umzusteigen und einfach mal zu probieren, kleine Schritte zu machen, genauso auch mal überlegen, ob man mal mit der Bahn in den Urlaub fahren kann. Es ist ein bisschen beschwerlicher, aber es sind kleine Beiträge, die man leisten kann. Das nächste Auto, vielleicht ein kleines Auto oder warum nicht im Freundeskreis mal überlegen, ob man sich gemeinsam ein Auto teilt. In Großstädten funktioniert Carsharing wirklich wahnsinnig gut, wo ich lebe. Es ist wirklich perfekt. Und einfach so diesen Gemeinschaftsgedanken mehr denken. Muss jeder ein Automobil haben? Muss jeder einen eigenen Parkplatz haben? Muss jeder eine eigene Garage haben? Im Buch mache ich auch so dieses Thema ja so ein bisschen auf mit der bürgerlichen Kleinfamilie, ich habe es irgendwo so benannt, dass die sich in den Vororten ansiedelt und die bürgerliche Kleinfamilie ist die Herzkammer des Patriarchats und das Automobil beliefert ist wie die roten Blutkörperchen, der immer den Sauerstoff für dieses System wieder ermöglicht. Und da lohnt sich es auch mal kritisch drauf zu schauen, so wie muss ich denn überhaupt leben und brauche ich überhaupt dieses Automobil, um dieses Leben zu gestalten? Diese Frage kann man einfach mal in der einen oder anderen Runde aufwerfen und damit experimentieren. Da gibt es Diskussionen und Diskussionen führen zum Nachdenken und dann ändern die Dinge sich im Kleinen.
Lieber Boris, ich bin jetzt mit meinen Fragen durch. Gibt es irgendetwas, was ich nicht gefragt habe, was dir noch wichtig ist, irgendwas, was ich vergessen habe oder was ich nicht auf dem Schirm hatte, irgendwas, was du noch gerne loswerden wollen würdest?
Nee, eigentlich die wichtigsten Punkte, die habe ich wirklich reingepackt. Also was ich zum ersten Buch, das sage ich halt immer gerne, dass es ein Trick ist und dass ich die Männer nicht bashen will, sondern dass ich sie am Ende mitnehmen will. Und genauso beim Autobuch sage ich immer, dass bevor wir die Verkehrswende diskutieren, müssen wir die Geschlechterfrage stellen. Und das konnte ich auch wunderbar einbringen. Da waren deine Fragen sehr hilfreich.
Magst du den Leuten vielleicht noch sagen, wie sie dich im Internet finden, wie sie dich buchen können? Ja, genau.
Genau, also ich mache Lesungen und Vorträge und Workshops zum Thema progressive Männlichkeit, natürlich mit den Inhalten, die ich in den Büchern zusammengetragen habe. Und es gibt eine Website, die genau meinen Namen abbildet, Boris von Hesen ohne Abstand.com. Und da erreicht man mich sehr unkompliziert und da reagiere ich auch schnell.
Super, dann vielen lieben Dank dir. Ich werde natürlich alles in die Shownotes schmeißen und ich werde auch dein Buch in den Shownotes verlinken. Können die Leute draufklicken und das gleich kaufen. Ja, danke dir für deine Zeit.
Ja, ich danke dir.
Vielen lieben Dank, Boris, für das sehr informative Gespräch und danke an euch fürs Zuhören. Alle relevanten Links, unter anderem den Kontakt zu Boris und seine Bücher, findet ihr in den Shownotes. Da findet ihr auch Möglichkeiten, mich bzw. Große Töchter zu kontaktieren. Auf Instagram findet ihr Große Töchter @GroßeTöchterPod und mich @FrauFrasel. Auf eigentlich allen Social-Media-Plattformen aktiv bin ich aber eigentlich nur auf Instagram. Wenn ihr Große Töchter supporten wollt, was mich sehr freuen würde, dann könnt ihr das, indem ihr diesen Podcast mit 5 Sternen bewertet, indem ihr ihn auf entweder Steady oder Apple Podcasts monetär supportet oder indem ihr diese Folge mit Freundinnen, Freunden, Familienmitgliedern und ArbeitskollegInnen teilt. Und wenn euch der Podcast nicht gefällt, teilt sie doch gerne mit Menschen, die ihr nicht mögt, dann haben wir alle was davon. Große Töchter erscheint aktuell aus gesundheitlichen Gründen meinerseits sehr unregelmäßig, aber wir werden einander wieder hören und bis dahin nicht kleinkriegen lassen.